Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Wie es ist, wenn sich Städter in die Natur verirren, das hat die Hamburger Band Deichkind mal so besungen.
In der Natur, alles voll Gekrabbel und Gestrüpp. In der Natur, da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst. In der Natur, wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück.
Zum Glück gibt es jetzt extra Workshops, die Stadtmenschen in Sachen Natur- und Wildniserfahrung auf die Sprünge helfen wollen. So einen Workshop stellen wir Ihnen in meinem Selbsttest vor. Schön, dass Sie zuhören. Der Streamingdienst Spotify kommt aus den Schlagzeilen nicht so recht raus. Zum einen hat der Gründer und Geschäftsführer Daniel Ek von sich reden gemacht, weil er hunderte von Millionen Euros in eine Firma investiert hat, die KI-gestützte Militärtechnologie herstellt. Deshalb haben Bands wie Deerhoof und Shushu ihre Musik von der Plattform abgezogen. Dass diese Musik da kaum fehlen wird, ist ein anderes Thema, weil nämlich Spotify mit immer mehr KI-generierter Musik geradezu überschwemmt wird. So wie der von Velvet Sundown, der wohl berühmtesten Band, die es gar nicht zu geben scheint. Die Band Toto, die gibt es definitiv. Ihren großen Hit Afrika kennen wir alle. Toto sind noch aktiv. Und als vor kurzem über den Spotify-Account der Band ein neuer Song veröffentlicht wurde, dann schien das erstmal gar nicht unnormal, bis sich herausstellte, dass dieses Stück nicht von der Band, sondern ebenfalls mutmaßlich KI generiert war. Der Toto-Fake ist offenbar kein Einzelfall. Mir ist jetzt der Kulturjournalist Christopher Cornels zugeschaltet. Der hat sich mit dem Fall beschäftigt. Hallo Christopher.
Hallo.
Was ist denn bisher noch alles so passiert in dieser Richtung?
Na, vor einer guten Woche hat das Magazin 404 Media einen Artikel darüber veröffentlicht, dass ein angeblich neuer Song auf dem Spotify-Account des Country-Künstlers Blaze Foley veröffentlicht wurde. Das Perfide daran war, dass Foley 1989 gestorben ist und es sich auch nicht etwa um eine Archivaufnahme handelte. Also der Verwalter von seinem Nachlass hat ganz klar gesagt, das waren wir gar nicht und der Song, der ist auch KI generiert. Und danach ging es dann auch weiter und ist dasselbe mit dem Account von einem anderen verstorbenen Country-Künstler namens Guy Clark passiert und eben auch bei Toto, wo für kurze Zeit eben auch ein vermeintlich neuer Song bei Spotify stand.
Aber wer macht sowas und wieso? Also qui bono?
Naja, also im Grunde werden so die Strategien hinter so Fake-Bands wie Velvet Sundown eigentlich auf die Spitze getrieben. Deren Musik wird ja auch hochgeladen, damit sie dank Empfehlungsalgorithmen so unbemerkt in die personalisierten Playlists reinkommen, um da so gesehen im Fahrwasser von der Musik zu kommen, die sie stilistisch nachahmt. Und damit lässt sich eben schnelles Geld machen. Einige von diesen Fake-Bands, die haben ja auch hunderttausende monatliche HörerInnen angesammelt, bevor sie dann entlarvt wurden. Und diese Masche, die treibt das nun auf die Spitze als so eine Art Kuckucks-KI-Trick, kann man vielleicht sagen, wo Songs unter falschem Namen in die Kanäle von etablierten KünstlerInnen geschmuggelt werden, um da schnell ein bisschen Geld zu machen.
Aber mir ist überhaupt noch nicht klar, wie das möglich ist. Ich kann mich doch jetzt nicht einfach so hinstellen, bei Spotify einen Song hochladen und sagen, hallo, ich bin's, Taylor Swift, irgendwie so.
Naja, also doch, irgendwie schon. Also zumindest kann man es versuchen. Denn zuerst einmal legt ja niemand direkt selbst die Musik auf die Plattform. Das erledigen sogenannte Digitalvertriebe. Die bekommen in der Regel vom zuständigen Label oder den KünstlerInnen die Musik zusammen mit allen Metadaten zugeschickt, also so Songtitel und so weiter und auch die sogenannte Artist-ID, die an die Accounts von bestimmten KünstlerInnen bei Spotify und anderswo gekoppelt ist, so eine Art Kennziffer, kann man sagen.
Ja.
Das heißt, die UploaderInnen, die kommunizieren über den Vertrieb an die Plattform, hey, ich bin's, Blaze Foley oder zumindest jemand, der die Rechte an der Musik hat, bitte auf seinem Account veröffentlichen. Weil jetzt Musikrechte unfassbar kompliziert sind, fragt in der Regel auch kein Vertrieb für jedes Musikstück nach den Verträgen oder irgendwelchen anderen Nachweisen. Mhm. Und so eine Plattform wie Spotify macht das auch nicht oder zumindest nicht in jedem Fall. Also wenn ich mich jetzt als Taylor Swift ausgeben würde, das würde schätzungsweise schon auffallen. Mhm. Aber genau deswegen wird es wohl auch erstmal nur bei diesen kleineren und auch schon verstorbenen KünstlerInnen probiert. Obwohl das Toto-Beispiel wiederum dann zeigt, dass die Leute, die diese Masche durchziehen, immer dreister werden und sie immer noch funktioniert.
Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat das erstmal aber dann auch wirklich wenig mit KI-generierter Musik zu tun, wobei mir auch immer noch nicht klar ist, müsste dann nicht auch der Erlös aus den Songs letzten Endes auch doch wieder an genau diese dann ja auch im Grunde falschen Urheber gehen, nämlich zum Beispiel jetzt an Toto?
Naja, das ist auch nochmal so ein ganz großes Fass, aber per se läuft es so, dass die Plattform Geld an den Vertrieb ausschüttet und der Vertrieb schüttet es dann wiederum an den jeweiligen Account aus und nicht direkt an die Leute, die tatsächlich irgendwelche Rechte dran haben. Das heißt, die Person, die das betrügerischerweise hochgeladen hat, die kriegt dann auch das Geld. Und das ist dann alles auch schwer nachzuvollziehen tatsächlich. Mhm. Aber genau, die Masche an sich oder beziehungsweise, dass sowas vorkommt, das ist erstmal gar nicht neu. Das habe ich auch schon gesehen, bevor KI-Musik so ein richtiges Thema wurde. Also, dass Songs auf den Accounts von anderen KünstlerInnen gelandet sind. Das können manchmal auch einfach nur Fehler sein bei der Zuordnung dieser Artist-ID oder eben solche Betrugsmaschen. Und KI-Programme machen das jetzt natürlich aber auch möglich, das noch viel effektiver umzusetzen, weil ich damit ja die Musik von bestimmten Bands nachahmen kann, sodass jetzt eine neue Veröffentlichung, wenn es denn mit diesem Upload klappt, vielleicht auch gar nicht erstmal so auffällt.
Ja, klar. Du nennst es Betrugsmasche. Ist das Ganze denn eigentlich illegal? Also Spotify greift ja erstmal noch nicht bei Velvet, Sundown und Co. ein. Diese nennen wir mal, wie du so schön sagst, Kuckuck-Songs bei Toto, Blaze Foley oder Guy Clark sind ja auch dann schnell wieder verschwunden, ne?
Genau, weil da der juristische Fall dann nochmal ein anderer ist. Bei Velvet Sundown und Co., da steht ja noch nicht ganz fest, wie das Ganze urheberrechtlich bewertet wird. Und diese Fake-Bands, die geben sich ja aber auch nicht als bereits existente Bands aus. Ja? Denn das wiederum würde dann Persönlichkeits- oder sogar Markenrechte betreffen. So lässt sich dann aber hinsichtlich von Blaze Foley und Toto und den anderen argumentieren, das ist eine Art von Identitätsdiebstahl sozusagen. Oder zumindest ist es auf jeden Fall nach bestimmten Gesichtspunkten illegal. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass solche Fälle aus genau diesem Grund in Zukunft sehr schnell entfernt werden, sobald sie auftreten, obwohl ich auch glaube, dass es bei diesen Einzelfällen jetzt nicht bleiben wird.
Eben entfernt werden, weil die Schwachstelle des Systems jetzt enthüllt wurde und andere dann auch auf den Zug aufspringen könnten.
Ja, ganz genau. Also es werden ja täglich über 100.000 Musikstücke auf die Streamingdienste geladen. Dementsprechend viel geht täglich durch dieses System von Vertrieben und den Plattformen, die jeweils dann auch weder die Ressourcen noch wirklich den Anreiz haben, jedes einzelne Stück auf seine Legitimität zu überprüfen und zu gucken, ob da die Rechte alle stimmen. Ja? Das heißt, theoretisch steht zumindest ja das Tor jetzt eigentlich weit offen für mehr von solchen Betrugsversuchen und eventuell ist das alles erst der Anfang.
Oh, na gut, bei Spotify ist neue Musik von toten Country-Künstlern und sogar der Rockband Toto aufgetaucht, die sich sehr schnell als KI generiert entpuppt hat. Dahinter steht eine Betrugsmasche, die einen Fehler im System ausnutzt und solange der nicht behoben wird, könnte das häufiger passieren. Mein Kollege Christopher Cornels war das. Herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Danke ebenso.
Die Wildnis ruft aktueller und lauter denn je, nicht nur, weil die Sommerzeit die Menschen nach draußen lockt, sondern auch, weil viele so etwas wie Naturverbundenheit vermissen. Und für diese Spezies Mensch gibt es sogenannte Wildnisschulen, die sich anbieten, den verloren gegangenen Bezug zur Natur wiederherzustellen. Das zum Beispiel über das Feuermachen lernen, das Lesen von Tierspuren oder auch über Nächte im Freien, ganz ohne Zelt. Was suchen und was finden die Menschen da draußen, hat sich meine Kollegin Marietta Schwarz gefragt und sich kurzerhand im Brandenburgischen auf einer Waldlichtung wiedergefunden. Irgendwo zwischen Bushcraft, Survival und Esoterik.
Die Wildnis fängt direkt neben dem Parkplatz an. Eine kleine Waldlichtung in der Uckermark, Unterstände vom Förster, eine Feuerstelle. Zum Abendessen gibt es Pellkartoffeln und Quark. Dann folgt ein etwa dreistündiger Redekreis, während die Funken des Lagerfeuers in den Himmel spautzen.
Man sagt, wenn man Feuer macht, das ist eigentlich wie eine kleine Sonne, ist das da die Kraft der Sonne wieder rauskommt. Wenn es dann zahm ist und man es hütet, Dann ist es schön. Nee, es war einfach. Das ist das einzige Element, was du selber erschaffen kannst. Und das ist voll Endorphine. Ein Feuer möchte gebeten werden und dann ist es heilig.
Marion, die zusammen mit ihrem Kollegen Jürgen die einjährige Fortbildung leitet, räuchert Beifuß und reicht das qualmende Kraut in einem Krebspanzer in die Runde. Dann soll jeder erzählen, wie es ihm seit der letzten Erfahrung mit der Gruppe hier draußen ergangen ist. Mit dem sich der Natur aussetzen und der Rückkehr in die Zivilisation. Viele, viele Worte, auch einige Tränen und ein bisschen Gekicher. Mitternacht.
Sanfte Brise, Abendwind, still mein Herz, die Nacht beginnt.
Sechsmal in diesem Jahr treffen sich die 19 TeilnehmerInnen zu verlängerten Wochenenden in der Wildnis. Die Aufenthalte werden immer anspruchsvoller, denn das Konzept der Wildnispädagogik, sagt Jürgen, ist auch an die eigenen Grenzen zu stoßen.
Leute schlafen dann in der Hütte, die aus Ästen und Laub gebaut ist. Da sind ewig viele Insekten und Spinnen und es ist nur das Laub und es ist dunkel und die sind eingeladen, ohne Taschenlampe da rauszugehen. Und wenn du die Geschichten dann am Morgen hörst, da ist so eine Energie und so eine Lebendigkeit und so ein Gefühl von, ich bin da mit dem Wald, im Wald aufgewacht und das Laub und die Äste haben dafür gesorgt, dass ich eine gute Nacht hatte. Das ist total schön. In unserer Welt haben wir es uns so eingerichtet, dass wenn wir wollen, es ist immer warm, es ist immer trocken, es ist immer hell, wir haben immer was zu essen, wir haben immer was zu trinken und das lullt einen auch ein.
Das Ganze ist eine berufsbegleitende Fortbildung, hat aber auch etwas von einem Pfadfinderlager. Eine große Ernsthaftigkeit liegt nach diesem Redekreis über der Lichtung. Es sind viele Pädagogen hier, die ihr neu erlerntes Wissen an Kinder und Jugendliche weitergeben wollen. Aber man spürt auch, hier geht es um einen neuen Pfad zu sich selbst.
In erster Linie mache ich es für mich, um da irgendwie noch wieder tiefer reinzukommen, eine tiefere Beziehung wieder zum Schöpfer zu haben.
Türen werden geöffnet, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich noch nie den Fokus drauf gelegt, diese Achtsamkeit auf dieses kleine Pflänzchen, auf diese Beobachtung dieses Insektes. Und das weckt in einem Gefühle, wo man denkt, wow.
Im Zelt sind Mücken. Die Isomatte ist nicht besonders weich und der Schlafsack wie immer zu eng. Ich bin so gerne in der Natur, aber ich liebe ein weiches Bett. Im Unterholz unter einer Plane schlafen, tagelang keine Dusche, lieber nicht. Ich fühle mich eigentlich trotzdem recht verbunden mit der Natur, denke ich beim Einschlummern. Ohne diese Verbundenheit würde mir etwas fehlen, und zwar sehr.
Das ist ja cool, auf der Seite noch, dann können wir zu zweit machen.
Am nächsten Morgen sind die anderen schon mit dem Feuer zugange, ohne Streichhölzer. Es ist ein kurzes Geackere mit einem Bogen und einem Stück Holz. Und dann fängt es tatsächlich zu qualmen an.
Jo.
So, ich habe jetzt immer gerade das Feuer hier angemacht.
Für einen Neuling wie mich ist es ein unerwartet starker Moment. Für Jürgen, der schon seit über 20 Jahren Wildnispädagoge ist, die Essenz seiner Arbeit. Leuchtende Augen.
Lebendigkeit, Begeisterung, Dankbarkeit, Berührtheit, Tränen, Lachen. Das Spektrum von Menschsein erweitert sich.
Die Wildnispädagogik nimmt die Natur und die Elemente zum Lehrer, sagt Jürgen. Anders als beim Frontalunterricht in der Schule gehe es um das Lernen beim Beobachten von den Alten und beim Tun. In den 70er Jahren startete die Bewegung mit Pionieren wie Tom Brown und John Young in Nordamerika. Young ist längst weltweit gefragter Speaker und Buchautor und überall eröffnen Wildnisschulen. Das Wissen der Schamanen ist gefragt. Geflochtenes Süßgras. Vor Jürgen auf dem Tisch liegt auch der Weltbestseller von Robin Wall Kimmerer, die selbst Angehörige eines indigenen Stamms ist. Je weiter wir uns technisch vom Natürlichen wegbewegen, so scheint es, desto mehr greifen wir nach den ganz basalen Erkenntnissen zurück, zumindest manche von uns.
Und dass die Leute herkommen, ist, glaube ich, einerseits eine Sehnsucht, ne? Andererseits eine Suche nach Veränderung oder wieder nach Verbindung.
Sagt Marion, die selbst einen Teil ihres Wissens von einem Medizinmann in der kanadischen Wildnis erlernt und später mit Jürgen das Konzept für die Wildnisschule Weg der Wildnis entwickelt hat.
Jeden spricht was anderes an. Es gibt ja da auch verschiedene Themen, ne? Vogelsprache, Spurenlesen, Pflanzen, dann kommt noch Shelterbau und sowas alles dazu. Was ist Medizin, was kann ich essen?
Und manchmal ist dieser Weg der Wildnis eben auch komisch, sagt Peter, ein großer Mann, Mitte 50.
Naja, wenn man als Erwachsener mit 55 Jahren auf einmal auf allen Vieren durch den Wald kriecht und sich vorstellen sollte, man sollte ein Fuchs sein, der einen kleinen Wiesel fängt und neben einem noch 18, 19 andere Erwachsene durch den Wald kriechen, um nicht entdeckt zu werden. Das ist schon sehr eigenartig und das lässt dann wieder Kind werden und lässt einen die Natur mit allen Elementen wieder in ein aufleben.
Mit dem Erfolg von The Substance im vergangenen Jahr ist der Body-Horror im Mainstream-Kino wieder salonfähig geworden. Der Film über einen alternden Star auf Verjüngungskur mit Demi Moore in der Hauptrolle war immerhin für 5 Oscars nominiert. Ein Film, der seit Januar, seit der Premiere beim Sundance Festival Talk of the Town in Hollywood ist Together unzertrennlich vom australischen Regisseur Michael Shanks. Er schickt Alison Brie und Dave Franco auf eine ziemliche Tour de force. Deutschlandfunk-Filmkritikerin Anna Wollner hat den Film für uns gesehen und mit Michael Shanks gesprochen. Schön, dass du da bist. Hallo Anna.
Hallo liebe Gesa.
Welche Formen des Body-Horrors gibt es denn hier?
Ja, eine, die ziemlich wehtut, auch wenn der Film erstmal so ein bisschen als romantischer Film daherkommt oder eine Prämisse hat, die oft romantische Filme auch haben könnten. Es geht um Tim und Millie, das ist ein Paar in ihren frühen 30ern, die schon seit Ewigkeiten zusammen sind. Er ist erfolgloser Musiker, der noch auf seinen Durchbruch wartet, von dem alle wissen, dass er nie kommen wird, außer ihm. Mhm. Und sie ist Lehrerin und bekommt ein Jobangebot. Und die beiden ziehen aus der Großstadt in eine eher ländliche Region und es ist klar, dass er sie mehr braucht als sie ihn. Und deswegen ziehen sie eben gemeinsam um. Und beim Spaziergang in den ersten Tagen, da fallen sie in ein Erdloch, in eine Grube, aus der sie nicht mehr rauskommen, und als er unbedarfterweise einen Schluck vom Wasser trinkt, was sich da auf dem Boden ansammelt, ändert sich ihre Beziehung.
Mhm. What the fuck? Was ist das?
Mehltau oder sowas?
Das tut weh.
Das weiß ich auch, aber willst du mich jetzt gar nicht mehr loslassen?
Ja, er ist trotz relativ eingerosteter Liebe auf einmal zu ihr wieder hingezogen, vor allem körperlich, und klebt im wahrsten Sinne des Wortes, sobald er sie berührt, an ihr, was nicht nur den Alltag erschwert, sondern vor allem auch ihre Beziehung auf einer emotionalen Ebene.
Ich ahne es, aber ja, was steckt da noch dahinter?
Ne, die Ausgangssituation war für Regisseur Michael Shanks tatsächlich ziemlich privater Natur, nämlich die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Langzeitbeziehung und was das mit ihm selbst, seiner Partnerin und dem Freundeskreis macht.
Als ich das Drehbuch schrieb, war ich gerade dabei, mit meiner Partnerin zusammenzuziehen und bekam langsam ein ungutes Gefühl dabei, dass wir beide die gleichen Freunde hatten, das gleiche Essen aßen, die gleiche Luft atmeten, dass ich nicht wusste, wo ich aufhörte und sie anfing. Ich dachte mir, das ist ein interessanter Ausgangspunkt für ein Paar, dessen Leben so stark miteinander verflochten ist, dass sie sogar auf physischer Ebene miteinander verflochten sind. Ich habe in meinem Leben auch schon Paare gesehen, bei denen man sieht, dass sie zusammen sind, weil sie aneinander gewöhnt sind, nicht weil sie sich lieben. Aber die Angst, die andere Hälfte zu verlieren, würde bedeuten, dass sich eine Trennung anfühlt, als würde man einen Teil von sich selbst herausschneiden.
Ja, genau, damit spielt der Film eben sehr und driftet dann in seine sehr, sehr extreme Körperlichkeit ab.
Hört sich extrem interessant an. Wie muss man sich das dann vorstellen konkret?
Da kommen überraschenderweise dann die Body-Horror-Elemente ins Spiel, wobei der Film eben auch auf der Ton- und der Schnittebene den Horror schon sehr gut transportiert, also so unterschwellig schon das Unheil spürbar ist, bevor man es eben auch sieht. Aber definitiv ist von Vorteil, dass Michael Shanks schon als Jugendlicher YouTube-Tutorials studiert hat, um eben das Filmemachen umsetzen zu können, was ihm im Kopf vorschwebt, und das hat er hier auch gemacht, und noch ein Vorteil, es war einfach billiger.
Es gab eine Aufnahme, in der ich den Kopf einer Figur doppelt so groß gemacht habe, wie er eigentlich sein sollte. Und ich dachte mir, weißt du was, das funktioniert eigentlich ganz gut, auf eine surreale, traumhafte Art und Weise, die es irgendwie so aussehen lässt, als käme es aus einem Manga von Junji Ito. Und ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht muss ich das beim nächsten Film nicht mehr, aber ich würde es trotzdem gerne wieder machen.
Ja, dieser persönliche Einsatz ist sehr, sehr effektiv. Wobei eine große Inspiration, das hat er mir auch erzählt, ein großes Vorbild für ihn tatsächlich M. Night Shyamalan ist. Und der steht ja eigentlich auch eher für das Subtile und nicht das Grobe.
Okay, und was würdest du denn aber sagen, woher so grundsätzlich diese aktuelle Faszination für Body Horror kommt?
Na, The Substance hat letztes Jahr einfach alles richtig gemacht. Auch mit der Metaebene und dem Körperwahn, der da ja sehr eindeutig und sehr eindringlich seziert worden ist. Und hier funktioniert's, weil wir alle Beziehungen haben, miteinander, nur mit uns selbst, und das eben nicht immer unbedingt so explizit sein muss.
Man kann zwar vor einem Slasher oder einem Monster weglaufen, aber die Vorstellung, dass der eigene Körper einen verrät, dass das, was einem Angst macht, etwas ist, das aus einem selbst kommt, ist sehr faszinierend. Wir werden alle älter und haben eine seltsame Beziehung zu unserem Körper, der uns wahrscheinlich irgendwann im Stich lassen wird. Das, was dem übernatürlichen Horror, dem wir in der Realität begegnen könnten, am nächsten kommt, ist wahrscheinlich das übernatürliche Gefühl, die Autonomie oder die Funktionen des eigenen Körpers zu verlieren, an die man sich so gewöhnt hat.
Ja, und da trifft Michael Shanks mit Together Unzertrennlich einen Nerv, der an der Kinokasse funktionieren wird, denn um es relativ platt zu sagen, der Film geht wirklich unter die Haut.
Mhm. Sagt Anna Wollner, sie hat mit Michael Shanks gesprochen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
The Secret Monkey Island oder Maniac Mansion, das sind Computerspiele-Klassiker, die vor fast 40 Jahren ein ganzes Computerspiel-Genre begründet haben. Sogenannte Point-and-Click-Adventure. Pixelgrafik, unterhaltsame Dialoge und knifflige Rätsel sind nach wie vor eine Erfolgsformel, die bis heute hält. Aus Australien kommt mit The Drifter ein aktueller Vertreter des Genres, und Markus Richter hat ihn für uns ausprobiert.
Mick ist jemand, der durch die Lande zieht und keine feste Bleibe hat. Kein Obdachloser, gegen den Begriff wehrt er sich, sondern ein Herumtreiber, ein Tramp vielleicht, ein Drifter eben. Und Mick fährt gerade, natürlich ohne Ticket, in einem Güterzug durch ein fiktives Australien, als etwas Unerwartetes passiert.
Jesus, what the hell? You've got to break the cycle! I can't! Oh God!
Ein mitreisender Landstreicher rastet aus, redet unverständliches Zeug und wird erschossen. Erschossen von seltsamen Wesen mit grünen, glühenden Augen und Gewehren, und wenig später wird Mick mit einem Gewicht an den Füßen ins Wasser geworfen und stirbt.
The cold blackness falls away, leaving only nothing. And I know, somehow, I am dead.
Aber Micks Tod ist nicht das Ende. Er erwacht wieder wenige Augenblicke vor dem Tod und kann dieses Mal anders handeln und kommt so frei.
Sudden icy cold shocks me awake.
Das ist die grundlegende Spielmechanik. Man wird in scheinbar ausweglose Situationen gebracht. Als Handlungsmöglichkeiten gibt es, typisch für Point-and-Click-Adventure, die Möglichkeit, Gegenstände, die man dabei hat, miteinander oder mit Dingen auf dem Bildschirm zu kombinieren.
Pushing the tube into the can, I suck the water from it and take a breath. I died. They killed me. But I am no longer dead.
Die Lösung beim Ertrinken ist zum Beispiel, benutze das Messer, um das Seil durchzuschneiden, aber atme währenddessen mit Hilfe eines Schlauchs Luft aus einem Benzinkanister. Wenn man sich verklickt oder etwas anderes ausprobiert, stirbt man und erscheint wieder am Anfang.
Again, I drown.
Das Sterben ist aber kein reines Game Over, es passiert dem Charakter im Spiel wirklich. Er erlebt Tod und Wiederauferstehung kurz vor dem Todeszeitpunkt immer wieder. Und daraus entspinnt sich eine verrückte Geschichte über geheime Gehirnprojekte, Quantenunsterblichkeit und Zeitreisen.
Technically you will die. And we can't make it pleasant if we want to trigger a face flip.
Diese wilde Science-Fiction-Geschichte ist nur eine Ebene. Auf einer anderen geht es um die Heimatlosigkeit von Mick, um die Schwierigkeit, nach einem traumatischen Erlebnis in der Familie wieder Fuß zu fassen und an einem Ort bleiben zu können.
What are you doing down here?
I write for the Herald. I really want to find out what it's like out here for you homeless.
You homeless? God help me.
Hier wird zum Beispiel wenig subtil effekthascherischer Elendsjournalismus über Obdachlose kritisiert. An anderen Stellen geht es um das Aufbrechen von Vorurteilen über Obdachlose und Empathie für die Rastlosigkeit, die Menschen ereilen kann.
I barely suppress a smile.
You'll stay now you're back, right?
But there it is. That dreaded question.
Diese Geschichte kommt nicht nur durch das gute Drehbuch, sondern auch durch das zielsichere Audio- und Musikdesign und die sehr überzeugenden SprecherInnen zur Geltung. Leider nur auf Englisch. Deutsch gibt es nur in den Untertiteln. Die Dramatik der meisten Szenen erschließt sich aber trotzdem.
The crack widens. Water rushes in. Then. My head hits stone. Hard. I'm left seeing nothing but stars dancing on a field of black.
Der einzige Wermutstropfen an dem Spiel: The Drifter tappt in eine Falle, in die seit Beginn der Zeit viele Point-and-Click-Abenteuer fallen. Irgendwann gibt es zu viele Orte, zu viele Charaktere und zu viele Gegenstände. Der Spielfluss geht verloren, das Raten und Puzzeln wird zum bloßen Hin- und Hergelaufe und zum stumpfen Ausprobieren von Kombinationen. Aber das haben auch die Spielentwickler selbst gemerkt und eine Komplettlösung zur Verfügung gestellt. Wer sich nicht daran stört, sich davon helfen zu lassen oder wen schwierige Rätsel nicht abschrecken, der bekommt eine fantastisch erzählte Geschichte, die gleichzeitig wundervoll absurd und spannend und sehr herzerwärmend ist.
Sag Markus Richter über The Drifter. Dieses Spiel gibt es für Windows, Mac und Linux und es kostet um die 20 Euro.